Das Wort für heute ist aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 2. Da komme ich noch zu einer Besonderheit. Der weite Teil der Christenheit, etwa die Hälfte aller Christen, feiern das Weihnachtsfest erst heute. Die ganzen alten Kirchen, Orthodoxen, Kopten und die Länder in im Osten, nicht den 25. Dezember, sondern den 6. Januar. Deswegen waren wir, obwohl wir hier erst am 25. losgefahren sind, noch rechtzeitig vor Weihnachten dort. Es gibt also ganz unterschiedliche Traditionen, auch in der Christenheit. Und es ist gut, wenn wir das gegenseitig ein Stück respektieren. Weil keiner von uns damals dabei war und sagt, das war das und das da, dann alles andere ist dann falsch. Die westliche Christenheit, und dort wieder vor allem die Katholiken, feiern diesen Tag heute trotzdem sehr hoch, zwar als Erscheinungsfest. Wer darauf geachtet hat, er hat es nämlich vorhin in den Texten auch gemerkt, die ich vorgelesen habe. Darum ist erschienen die heilbringende Gnade Gottes, haben wir bei Titus gelesen. Oder der Vers in den heutigen Tag steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 2.
Die Finsternis vergeht und das
wahre Licht. Und das wahre Licht, der scheint schon, leuchtet schon. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Und Johannes ist ja derjenige, der gerade von Jesus Christus als dem lebendig gewordenen Wort Zeugnis gibt.
Johannes
ist derjenige, der in seinen Evangelien und in den Briefen davon Zeugnis gibt, dass Jesus Christus das lebendig gewordene Wort Gottes ist. Und der die Worte Jesu überliefert, ich bin das Licht dieser Welt. Und gleichzeitig muss man feststellen, dass dieses eine wahrhaftige Licht trotzdem den Menschen auf verschiedene Weise erscheint. Eine dieser merkwürdigen Arten, wie Jesus in das Leben von Menschen gekommen ist, das ist der heutige Predigtext. Matthäus Kapitel 2. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen Herodes, des Königs, hier, da kamen Magier vom Morgenland, also morgenländische Priester, nach Jerusalem, welche sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren wurde? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm Ehre darzubringen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er schockiert und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, zu Bethlehem in Judäa. Denn also steht durch den Propheten geschrieben, und du, Bethlehem, von Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird. Dann beriet Herodes die Magier heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sterns. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kindlein. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihn huldige. Sie aber, als sie den König gehört hatten, zogen hin. Siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatte, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Ort stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder, verehrten ihn, und sie taten ihre Schätze auf und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erschien ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und sei dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kindlein suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kindlein und seine Mutter des Nachts zu sich und machte und zog hin nach Ägypten und er war dort bis zum Tod Herodes, auf das erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, welcher spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn geholt. Da grimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Magiern hintergangen worden war. Und er sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in allen seinen Grenzen waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Magiern genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, welcher spricht: Eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel wehklagen, Rahel beweint ihre Kinder. Und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Als der Herodes gestorben war, siehe, erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum in Ägypten spricht: Geh auf, nimm das Kind seiner seine Mutter zu sich und zieh in das Land Israel. Denn sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben trachteten. Und er stand auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich. Und er kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegend von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt, genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist: Er wird Nazarener genannt werden. Ganze Kapitel.
Aber vor jemandem wie ihm, dann ist das schwierig, das Verständnis, das, weil dann gesagt wird: Warum ist das hier, warum da? Das ist die gleiche Bedeutung, nur mit anderen Worten.
Vielleicht kann man das so erklären, wenn jetzt Massiva an der Stelle ist und übersetzt, dann benutzt sie manchmal ein paar andere Worte als ihre Schwester. Und da das die Bibel in der Ursprache im Griechischen ist, im Neuen Testament, gibt es verschiedene Möglichkeiten, manche Satzbau oder Worte zu übersetzen. Man muss bei der Bibel nicht unbedingt immer am selben Wort kleben. Aber es ist wichtig, dass man weiß, die Bedeutung ist immer dieselbe. Das Problem ist eher, es gibt also, wenn jemand aus einem anderen Kulturkreis übersetzt, dann kommt falsches Verständnis zustande, wenn man nicht sich die Mühe macht, bestimmte Bilder oder Gepflogenheiten aus dieser Zeit mal zu kennenzulernen. Ich sage mal ein Beispiel, wodurch eine ganz genaue Übersetzung im Deutschen ein großes Missverständnis als ausgelöst wird. Wenn jemand dich auf die rechte Wange schlägt, gib halt auf die linke. Wenn jemand dir den Mantel nimmt, dem gib auf die Jacke. Und wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, mit dem geht zwei. Dann denkt man mit europäischem Verständnis, wir sollen uns alles gefallen lassen. Wenn jemand was wegnimmt, dann muss man eben still sein und sogar noch was dazu packen. Aber Jesus meint dort genau das Gegenteil. Er sagt, wenn jemand dich ungerecht behandelt, dann verstärke das Unrecht, damit der andere versteht, dass es Unrecht ist. Und er gibt dann so ganz unterschiedliche Beispiele. Wenn jemand den anderen schlägt, wurde er nach dem Gesetz bestraft dafür. Aber manche Leute sind so aufgeregt, ich sage mal so, denen rutscht die Hand aus. Die merken gar nicht, dass es was falsch ist. Erst wenn der andere da nicht zurückschlägt oder aufgeregt reagiert, sondern die andere Wange auch noch hinhält, dann versteht er, ich habe jetzt richtig was Falsches, also was ganz, ganz tolles Falsches gemacht. Das bedeutet gerade nicht, dass wir uns verprügeln lassen sollen, wenn schon jemand böse mit uns
ist.
Aber bis heute lehren das viele Leute. Das zweite ist auch ein Beispiel aus dem Gesetz von Mose. Dort heißt es, Wenn jemand den Mantel als Pfand nimmt, dann muss er am Abend den zurückgeben, damit er das Pfand gegeben hat, nicht nachts ohne Bekleidung ist. Wir wissen aus vielen anderen Beispielen, dass zurzeit Jesu das Gesetz nur noch äußerlich ein bisschen eingehalten wurde, aber innerlich hat es eigentlich kaum noch jemand beachtet. Das heißt, es war zur Regel geworden, den Armen zu bedrücken, ohne Rücksicht, welche Beschädigung der dadurch leidet. Wenn Jesus sagt, wenn dir jemand den Mantel nimmt, in Klammern sowieso, um den gar nicht mehr zurückzugeben, dann gib ihm die Jacke noch gleich mit dazu. Weil dann fällt es auf, dann rennt einer schon nur noch mit Unterkleidung rum. Dann fragen die Leute, was mit dir los? Dann kann man sagen, der hat mir den Mantel genommen. Denkt auch gar nicht dran, mir den am Abend wiederzugeben. Das muss so ein armer Mensch sein, dass ich ihm gleich meine Jacke noch dazu geschenkt habe. Dann hört das auf. Das dritte Beispiel mit der Meile ist noch krasser. Wenn einer dich zwingt, eine Meile eintritt, mir so zu gehen. Jeder römische Besatzungssoldat konnte in dem Land, wo er stationiert war, einen beliebigen Bürger zwingen, eine Meile lang seine Ausrüstung zu tragen. Zum Beispiel, als Jesus zur Hinrichtung geführt wurde und das Kreuz selber nicht mehr tragen konnte, haben die Soldaten einfach einen Mann, nämlich diesen Simon von Kyrene, gezwungen, an seiner Stelle das Kreuz zu tragen. Das war durch das Gesetz der Römer abgesichert. Aber das hatte eine Grenze. Damit sich niemand beschwert, durfte das nur eine Meile gezwungen werden. Da mussten sich die Nächsten holen. Wenn Jesus sagt, wenn keiner euch zwingt, eine Meile zu gehen, mit dem geht zwei. Und eine Meile ist weit. Da läuft es für eine Stunde. Mit dem geht zwei. Das heißt, jeder, der das sieht, kann dann diesen Soldaten, der gezwungen hat, verklagen. Ich habe gesehen, der hat einen mit dem langen Bart gezwungen, der musste zwei Stunden mit dem so ein Ding schaffen. Und wer sich so verhält, mit dem macht man das. Und dann, wenn man das so richtig versteht, dann ergibt das einen Sinn, wenn du sagst, werdet nicht der Menschen Knechte. Wenn ich also diese Aufforderung von Jesus wirklich verstanden habe, dann passt das zu den Aufforderungen, dass wir nicht Knechte für andere Menschen sein sollen. Deswegen, wenn, also ist das Problem nicht die unterschiedliche Übersetzung, sondern dass wir verstehen müssen, in welchem Zusammenhang bestimmt. Normalerweise, wenn wir die ganze Bibel ernst nehmen, dann verstehen wir solche Zusammenhänge. Deswegen, bevor ich auf diese Frage der Erscheinung komme, will ich noch auf die Besonderheit hinweisen, wie der Messias in die Welt kommt. Es wird uns gesagt, dass er in gleicher Weise versucht worden ist wie wir, ausgenommen die Sünde. In gleicher Weise in allen Schwierigkeiten war wie wir, also, was die Sünde betrifft. Wer eine Weile Christ ist, der liest die Weihnachtsgeschichte einfach so und achtet gar nicht mehr darauf, unter welchen schwierigen Bedingungen Jesus aufgewachsen ist. Erstens, er ist geboren als uneheliches Kind. Josef und Maria waren miteinander verlobt, aber sie hatten noch, wie das sich gehört, noch keinen Sexualkontakt miteinander. Aber in diesem Zustand, in diesem Zeitraum, ist Maria schwanger geworden. Für ihren Verlobten war das natürlich so schockierend und frustrierend, dass er diese Beziehung lösen wollte. Kann man im vorigen Kapitel lesen. Und Maria hat sich gewundert und hat gesagt, als der Engel ihr das angekündigt hat, wie soll das werden? Wie soll ich schwanger werden, wenn ich doch nicht mit einem Mann zusammen bin? Und der Engel sagt ihr, dass das entstehen wird durch das direkte Eingreifen des Heiligen Geistes. Und von Josef lesen wir, dass er ein gerechter Mann war. Er hat also keinen Skandal gemacht und keinen Stress mit seiner Frau, sondern er hat das Reden des Engels Gottes ernst genommen und hat sie zu sich genommen, als ob er der rechtmäßige Vater für dieses Kind ist. Aber mit Sicherheit haben die Leute geredet und haben gesagt, Gott, guck mal, können wir nicht abwarten? Bestimmt ist das ein Kind, auf dem Gottes Fluch ist. Warum passiert das? Um den Millionen Kindern, die in diesen schwierigen Bedingungen ohne reguläre oder offizielle Eltern geboren werden und aufwachsen, eine echte Chance zu geben. Und dann wird dieser König der Welt unter solchen heutigen Bedingungen geboren, nicht mal in menschlicher Gemeinschaft, sondern in Stall von Tieren. Es gibt viele arme Menschen, die unter ähnlichen Bedingungen geboren werden und auch aufwachsen und auch an deren Sache ist Jesus Christus. Weil er das selber erlebt hat. Und das Dritte, das was wir heute gesehen haben. Kaum geboren, gerade noch Zeit für die Beschneidung im Tempel. Das wird nicht hier berichtet, sondern bei Lukas. Wird diese Säugung zum Flüchten und lebt die ersten Jahre im Asyl. Es muss ein Trost sein für die vielen, auch unter uns, die genau diese Frage machen. Sie müssen ihr Land verlassen, weil sie in Lebensgefahr sind. Und leben und wachsen auf unter fremden Leuten, einer fremden Sprache, in einer fremden Kultur und auch getrennt von der Religion und der Selbstverletzung. Und als Jahre später das möglich wird, zurückzukehren in das Heimatland, können sie nicht dort leben, in ihrem eigentlich angestammten Gebiet, sondern sind als Binnenflüchtlinge wieder in dem ärmsten und verachtetsten Landstrich ihres Heimatlandes. Mehr Trost für verachtete und benachteiligte Menschen geht eigentlich. Das ganz am Rande, dass wir solche Texte einmal nüchtern ernst nehmen, im Blick auf die Lebensumstände, die uns jeweils berichtet. Aber im Fokus dieses Kapitels stehen heute drei andere Leute. Aus dem Morgenland. Es wird nicht gesagt, genau aus welchem Land. Das kann Persien gewesen sein. Das kann das babylonische Gebiet gewesen sein, also der heutige Irak. Das kann auch Saudi-Arabien oder der Jemen gewesen sein. Regionen, die heute in der Hand einer anderen Religion scheinen. Und wenn wir lesen, Weise aus dem Morgenland, dann meinen das eigentlich Priester. Das heißt, Leute, die einer anderen Religion verpflichtet waren und die weder mit der jüdischen Tradition noch mit der jüdischen Religion vertraut gewesen sind. Kann man auch ganz einfach merken, weil sie gehen nach Jerusalem, suchen den König auf, fragen ganz offen. Und wir lesen, dass nicht nur er schockiert war, sondern ganz Jerusalem mit ihm. Nicht nur der König Herodes. Da müssen Fremde kommen und ihn darauf hinweisen, dass der Messias geboren ist. Und das ist noch eines dieser Besonderheiten, die mit der Geburt Jesu zusammenhängen. Obwohl Himmel und Erde in Bewegung geraten bei seiner Geburt, leistet sich Gott das ganz ohne Werbung auszukommen. Da wird Gott selber in menschlicher Gestalt geboren und kommt auf die Welt. Bis auf die, deren Herz auf den Gott Israels gerichtet sind, merkt es niemand. Ausgerechnet Leute aus einer anderen Religion verstehen das als mit am ersten. Und ihr Lieben, ich bitte euch, dass ihr aufmerksam seid deswegen und nicht so voreingenommen zu sagen, naja, wir sind Christen, wir kennen das Wort und den Willen Gottes. Die blöden, verführten Muslime und Buddhisten und Hindus oder auch die aus anderen Kirchen, mit denen haben wir überhaupt nichts zu tun. An solche Geschichten kann man merken, dass das für heute überhaupt keine Hilfe ist. Wir lesen noch mehr als 30 Jahre später, hat sogar der Apostel Petrus erst verstanden, indem er sagt, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern aus jedem Volk, wer in ihm ist, ihm angenehm. Seit ich selbst das verstanden habe, bemühe ich mich immer, möglichst unvoreingenommen mit jedem Menschen umzugehen. Es kann ja sein, dass Gott ihm mehr offenbart hat als mir selbst. Und ich will das nicht verpassen, nicht blockieren durch meinen scheinbaren Vorteil als Christ. Diese Männer, die da kommen aus dem Orient, haben nichts als einen Stern. Auch nur merkwürdiges. Wie Gott sich offenbart, das ist so unterschiedlich. Und das ist auch von Situation zu Situation unterschiedlich. Gott hatte vorher zu Josef mehrmals durch einen Traum geredet oder im Traum geredet. Zu diesen Männern hatte er gar nicht geredet, sondern die haben was gesehen. Und die haben was verstanden, von dem heute wahrscheinlich viele Leute nichts verstehen. Nämlich die Zeichen des Kosmos so zu deuten, dass sie zu den richtigen Schlüssen kommen. Und dann suchen sie eine ungeheuer weite Reise, einmassieren, nur zu einem einzigen Zweck. Und diese, den die Städte verkünden, also zu ehren. Ich frage mich, wer es heutzutage so hingegeben, um der Ehre Gottes willen, Gottes sage ich dabei in Klammern, eine Weltreise zu machen. Aus Dutzend anderen Gründen macht man alle möglichen Reisen. Verwandten zu treffen, um Abenteuer zu erleben, um was von der Welt zu sehen, damit vor anderen anzugeben. Es gibt auch viele andere Gründe, um jemanden zu ehren, den man noch gar nicht kennt. Denen gibt es heute nicht viele Leute. Ich habe von solchen Leuten gehört. Ich weiß von einem ganz einfachen Afrikaner, der sich auf Gottes Weisung hin aufgemacht hat, um einen anderen Afrikaner aus einem ganz anderen Land in Berlin zu bestätigen, dass Gott ihn an diesen bestimmten Platz gestellt hat. Und dieser Afrikaner hatte kein Geld und hatte keine Kontakte nach Europa und keine anderen Interessen hier zu vertreten. Aber ist wie diese Männer Schritt für Schritt gegangen. Und Gott hat ihn weitergeführt. Und er musste genauso fragen. Er hat wie diese drei Männer das, was ihm gezeigt worden ist und das, was er nüchtern überlegt, zusammengebracht. Die Männer machen auch erstmal das, was man denkt. Der König der Juden, da muss man beim König der Juden nachfragen. Sie hatten keine Ahnung, was sie damit auslösen. Und nachdem er dann geforscht hat und mehr verstanden hat, dass das in Bethlehem sich abspielt, ist er ganz nah an Jerusalem, dann schickt er sie dorthin und dann werden sie. Dann werden diese Männer bis zu dem Kind von Gott selber geführt und sie ehren. Es ist viel darüber schon gesprochen worden, dass das alles eine Bedeutung hat. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das hat was mit Königtum, Priestertum und Prophetentum zu tun. Gold entspricht dem Königtum, Weihrauch für den Priester. Myrrhe ist eine bestimmte bittere Gewürzpflanze. Und das weist auf das Priestertum, auf das Prophetentum hin von Jesus. Und gleichzeitig hat es alles auch noch eine zweite Bedeutung, was auf das Leid, also auf seinen Weg als Mensch hinweist, also auch das Leiden zum Beispiel, die Myrrhe, da geht es dann wieder an. Am Kreuz. Diese Gaben haben verschiedene Bedeutungen. Dass es also auch bestimmte Gaben sind, die mit bestimmten Schritten aus seinem Lebensweg zu tun haben. Da will ich nicht im Einzelnen drauf eingehen. Aber danach erscheint Gott ihnen auf eine andere Weise und sie achten darauf. Nämlich direkt, wie bei Josef, durch den Traum. Sie sollen nicht ihre Pläne ausführen und zu dem König Herodes zurückgehen und zu sagen, dort ist das Kind und das heißt so und so und das wurde während der Herberge. Und sie gehen auf einen anderen Weg weg und retten damit dem Kind das Leben. Diese Sache möchte ich auch nochmal eingehen für uns selber. Manche Gläubige haben so große Schwierigkeiten, das wirklich zu machen. Auch an dieser Stelle können uns solche Leute wie diese bei Orientalen ein wirkliches Problem sein. Sie vertrauen nicht nur Gott im Blick auf das, was sie machen wollen, sondern sie vertrauen ihm auch, wenn Gott ihre Pläne ändert. Ich kenne viele Menschen, gerade auch Gläubige, die haben solche Schwierigkeiten, wenn eine Sache anders läuft als geplant. Statt es einfach anders zu machen, werden lange Überlegungen angestellt oder Diskussionen geführt, wer denn jetzt was falsch gemacht hat oder ob jemand versagt hat oder ob sie selber nicht richtig geglaubt haben. Dabei ist es ganz einfach, wenn wir nur tun, was Gott sagt. Und ich bin sicher, nicht immer müssen wir wissen. Und auch nicht immer erfahren wir, warum solche eine Sache anders sein soll als abgesprochen. Wir wissen, welchen Sinn das hat. Ich glaube nicht, dass diese drei Männer das noch erfahren haben. Sie haben Glauben und sie haben Glauben. Und das rettet den Kind deswegen. Wir lesen dann von Herodes, dass er ausgerastet ist. Zornig wird bemerkt. Sie halten sich nicht an seinen Befehl. Diese Männer sind auch nicht dafür verantwortlich, dass dann tausende oder hunderte Kinder ermordet werden. Das ist auch so eine merkwürdige Sache, dass Christen versuchen, oft solche Querverbindungen herzustellen. Sie tun, was Gott ihnen gesagt hat. Der König tut, was er meint, tun zu müssen. Sie ehren den Messias. Er versucht ihn an jeden Fall so. Das zeigt, durch welchen Geist jeweils diese Männer geleitet werden. Das sind drei Priester, eines anderen Rüttich, eines brennenden Gottes, geleitet durch Gottes Geist. Und da ist der König des heiligen Volkes, getrieben durch den Saft. Auch das muss man ernst nehmen bis heute. Und dann erscheint dieser Messias in den nächsten Jahren in dem Land, aus dem Gott das Volk Israel viele Jahrhunderte vorher rausgeführt hat. Und eines muss man feststellen, in diesen 1000 Jahren Abstand hat sich eins nicht geändert. Das nämlich Ägypten verschlossen geblieben ist für das Handeln Gottes. Ägypten war verschlossen zur Zeit Mose, haben nicht auf Gott gehört. Und wir sind als Jesus bei ihnen aufgewachsen. Genauso verschlossen. Keiner von ihnen erkennt den Messias. Gott sei Dank ist es danach anders geworden. Wir lesen gleich in der Apostelgeschichte, dass Menschen aus Alexandria und anderen Städten Ägyptens zu denen gehören, die Gottes Geist hält. Es ist heute, hat Gott dort ein großes Volk, Millionen, die zwar auch unterdrückt werden und unter schwerer Verfolgung leiden, aber die den Messias glauben. Und auch das, wenn wir einmal diesen Zeitlauf betrachten, muss uns Hoffnung geben. Selbst wenn ein Land für 1000 Jahre verschlossen war, kann Gott es öffnen und für die nächsten 2000 Jahre Menschen unter solchen oder auch aus solchen Ländern erleuchten. Deswegen in diesem neuen Jahr mutig ran, mit Glauben das Wort Gottes auch dort hinein zu wollen, wo man denkt, das ist sowieso verschlossen. Gottes Möglichkeit, Menschen zu erreichen, immer noch.